Jesus, Flüchtling in Ägypten. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn man Predigten vorbereitet. Man muss ja immer schon Wochen vorher das Thema festlegen. Und dann hat man aber die Predigt noch nicht vorbereitet. Das ist eigentlich falsch rum. Und diesmal habe ich auch gedacht, also euer erstes Lied, das hätte richtig gut gepasst. Der Sieg gehört dir allein. Danke, dass ihr das ausgesucht habt. Fast müsste man das hinterher nochmal singen, weil das passt viel besser zu der Geschichte. Jesus, Flüchtling in Ägypten, das ist eher so ein bisschen ein technischer Titel, weil es die Situation beschreibt, in die sich Jesus als kleines Kind begeben muss. Ja, wir kennen ja die Weihnachtsgeschichte in- und auswendig und sind auch daran gewöhnt, dass so manche Details sehr ausgemalt geschildert werden und beschrieben werden, manchmal auch nachgespielt, aber ein Detail eher nicht, und das ist dieser brutale Mord an vielen Kindern, die Herodes damals befohlen hat. Eigentlich ist das erst freigegeben ab 18, was da geschah, aber es gehört zu dieser Geschichte. Natürlich, als Ganzes betrachtet, überwiegt beim Weihnachtswunder eindeutig die Freude über das Kommen Gottes in die Welt. Trotzdem waren Jesu Geburt und die ganzen Begleitumstände damals eine richtig harte Angelegenheit. Inklusive der Nachtwanderung, die Friedhelm erwähnt hat. Ja, man macht sich da kaum Gedanken, was es eigentlich heißt, mit einem kleinen Kind und einer jungen Frau nachts aufzubrechen in ein fremdes Land. Und ja, auch mit diesem Gedanken, es ist hier jemand, der uns verfolgt. Also es war ja nicht aus Spaß, das war ja eine Flucht. Ja, und deswegen war das Ganze keine gemütliche, feierliche und vielleicht vom Kerzenschein romantisch beleuchtete Szenerie, sondern es war eine tragische Situation. Es war hart, damals vor allem auch für Jesus selbst, von Anfang an. Der Gottessohn, der vom Himmel in die von ihm mitgeschaffene Welt kommt, wird erstmal in eine schmuddelige Futterkrippe gelegt und danach bleiben ihm Strapazen und Leiden in allen Formen nicht erspart. Und so muss er eben auch zum Flüchtling werden, weil er schon als Baby umgebracht werden soll. Das wollte Herodes, ein geistlich völlig blinder Egomane, und der stemmt sich mit allen Mitteln gegen den kommenden Erlöser und befürchtet königliche Konkurrenz. Wenn man sich mit dem Mann ein bisschen mehr beschäftigt, merkt man, dass er ein skrupelloser Mann ist, ein Möchtegern. Ein trauriges Beispiel, das beweist, zu was für oder welchen Unmenschlichkeiten machtgeile Herrscher bis heute in der Lage sind, bis zum Massenmord an wehrlosen Kindern. Aber, und das ist das große Aber auch in dieser Geschichte, Gottes Heilsplan lässt sich durch kein noch so großes Unheil vereiteln, das Menschen anrichten. Bis heute nicht, wo immer noch gerade auch Kinder unter dem Streit und dem Krieg von Erwachsenen zu leiden haben und nicht selten auch ihr Leben verlieren müssen. Doch Gott hat die größere Macht und den längeren Atem. Und mit Jesus, durch Jesus, wird er das Böse bezwingen. Das ist auch die Quintessenz dieser Geschichte. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich würde noch sagen, es ist eine Frage des Zeitpunktes Gottes. Das lehrt uns die Geschichte von der Flucht Jesu und seinen Eltern nach Ägypten ganz besonders. Ich lese das nochmal aus Matthäus 2, ab Vers 12, nach der Neues Leben Bibel. Matthäus 2, ich habe extra noch den Vers 12 dazugenommen, weil er den Besuch der Weisen oder Sterndeuter aus dem Morgenland nochmal mit aufgreift. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie, also die Weisen oder Sterndeuter, jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Dadurch wusste also Jesus, dass es wirklich brenzlig war. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und in der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama, das Klagen und Trauer nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot. Und jetzt kommt ein ganz krasser Schnitt in der Geschichte. Vers 19. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm: Steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung, er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten: Man wird ihn den Nazarener nennen. Als erstes gibt es hier in dieser Geschichte eine Vorwarnung Gottes. Eine Vorwarnung als Schutz vor dem Bösen, weil Gott dieses Böse, diese bösen Absichten des Herodes kennt und durchschaut. Und das tut Gott immer. Er durchschaut alle unsere bösen Absichten. Und deswegen kann er auch so präzise davor warnen, so wie hier. Seine Warnungen bewahren uns immer davor, das Falsche zu tun. Oder andersrum, sie helfen uns, das Richtige zu tun. Und manchmal kann es auch heißen, nicht Widerstand um jeden Preis, sondern Ausweichen und Flucht. So ähnlich wie beim Boxkampf, wo nicht der gewinnt, der wild drauf losprügelt, sondern der, der gekonnt ausweicht und dann gezielt zuschlägt, wenn der Zeitpunkt passt. Und so ähnlich macht es auch Jesus. Er macht es später noch öfter. Er weicht ab und zu aus. Er zieht sich vorübergehend zurück, aber nur um dann umso gezielter wieder dort aufzutauchen, wo er die maximale Wirkung erzielt. Und schon für Josef und Maria war es deshalb zunächst mal dran, mit dem kleinen Jesus auszuweichen, statt dem Bösen aktiv entgegenzutreten. Der Zeitpunkt dafür würde sicher noch kommen. Und dass sie nur vorübergehend in Ägypten sein würden, das hatte Gott ja auch schon durch den Engel hier angekündigt. So in Vers 13: Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt. Also Josef hatte schon die Perspektive, das wird nur eine begrenzte Zeit sein, wo wir Flüchtlinge sein müssen. Doch Gottes Sohn ist nicht gekommen, um zu fliehen, sondern um zu siegen. Und gerade in dieser Geschichte, dass er selber als Flüchtling ausweichen musste, das lässt mich auch sicher sein, dass es niemanden gibt, der Flüchtlinge besser versteht als unser Herr Jesus selbst. Er weiß, wie das ist, wenn man fliehen muss, weil man um sein Leben fürchten muss, wenn man verfolgt wird und umgebracht werden soll. Das hat er sicherlich auch schon als kleiner Junge mitbekommen. Er ist aber gekommen, um wiederzukommen oder um dort zu sein, wo sein Bestimmungsort ist. Zwar ist er nicht in der ersten Runde der Sieger, aber er wird den Teufel auf die Matte schicken. Vielleicht ahnt der es schon bei der Geburt Jesu. Ich glaube, dass das oft so ist, dass er deswegen alle Register des Bösen zieht um seine Niederlage aufzuhalten. Hier versucht er es zuerst durch Herodes den Großen, den die Welt für seine tollen Bauwerke gefeiert hat und bis heute bewundert, auch wenn es nur noch Ruinen sind. Ganz nebenbei bemerkt, finde ich es tragisch, dass die israelische Armee Masada, die Festung des Herodes, heute regelrecht verehrt, statt den Gott zu feiern, der ihre feste Burg sein will. Herodes mag zwar bewundert werden wegen seiner Baukünste, aber er war ein böser Mensch. Er hatte von Anfang an nichts Gutes mit Jesus im Sinn. Und da heuchelt er den Sterndeutern vor, dass er den neugeborenen König, den die suchen, genauso ehren will, ja, und dorthin ziehen will, um ihn anzubeten. Dabei will er ihn bloß finden, um ihn zu töten. Josef und der kleine Jesus waren nach der besonderen Heiligung für ihren Erstgeborenen im Tempel in Jerusalem nochmal nach Bethlehem zurückgekehrt. Das liegt ja nur, wenn ihr auf die Karte guckt, etwa 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Wahrscheinlich haben sie dort noch die Zeit genutzt, um Verwandte zu besuchen, wir wissen es nicht genau, oder damit der kleine Jesus für die geplante Rückreise nach Galiläa noch ein bisschen kräftiger werden konnte. Jedenfalls wurden sie in dieser Zeit von den Sterndeutern besucht. Und die huldigen dem kleinen Jesus und bringen ihm ihre überraschend königlichen Geschenke. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Krippenspiel. Warum tun sie das? Weil sie wussten, dass sie mit Jesus den gesuchten Gotteskönig vor sich hatten. Und vielleicht haben sie sogar schon erkannt, dass das ihr persönlicher Retter sein würde, der Heiland der Welt. Jedenfalls beten sie den kleinen Jesus an. Sie erkennen Gott in ihm und das finde ich auch sehr erstaunlich. Und dann, bevor sie wieder in ihr Heimatland abreisen, haben sie einen außergewöhnlichen Traum. Eine Warnung Gottes, die sie so wie Josef sofort sehr ernst nehmen, obwohl sie ja diesen Gott gerade erst so richtig kennengelernt haben. Also streichen sie ihren zweiten geplanten Besuch bei Herodes, der natürlich maximal verärgert reagiert, als er merkt, dass er versetzt wurde. Eigentlich wird er auch nicht hintergangen, wie es hier in der Übersetzung heißt, oder wie andere schreiben, betrogen, sondern es wird seine List unschädlich gemacht durch die Aufklärung Gottes, der Weisen und auch Josef und Maria. Das Ausweichmanöver der Sterndeuter schützt sie vor böser Vereinnahmung. Und Josef, Maria und Jesus verschafft es den entscheidenden Vorsprung zur Flucht vor Herodes tödlichem Zugriff. Vers 13 nochmal. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt. Denn Herodes will das Kind umbringen. Und so erhält, wie die Weisen oder die Sterndeuter, auch Josef eine ganz konkrete Anweisung, eine spezielle Vorwarnung, in dem Fall nach Ägypten zu fliehen. Und wie nötig das war, das sehen wir ja dann schon bald auf grausamste Weise. Auch hier hat Gott wieder durch einen Traum gewarnt. Und wieder gibt es kein Zweifeln und kein Zögern. Das finde ich wirklich bemerkenswert bei den Weisen oder Sterndeutern, genauso wie bei Josef und Maria. Sie bleiben nicht stur bei ihrer Planung, die sie ja sicherlich hatten. Die hatten sich irgendwas vorgestellt, wie es weitergehen soll mit ihrem kleinen Sohn. Sie bleiben nicht stur dabei, sondern sie lassen sich von Gott dazwischengrätschen, würde man heute vielleicht sagen, oder besser umleiten, weil sie ihm vertrauen, bedingungslos. Sie halten sich nicht selbst für klüger. Und Gottes Warnung hilft ihnen, die Lage richtig einzuschätzen und auch ihre Kräfte übrigens. Sie hätten nicht die Kraft gehabt, sich Herodes Soldaten entgegenzustellen. Und so gehen sie den Weg der Flucht und der Böse muss ins Leere schlagen. Auf uns bezogen habe ich gedacht, wenn du den Eindruck hast oder wenn ich den Eindruck habe, dass mich Gott vor einer Gefahr warnen will, dann nimm das ernst. Auch wenn es vielleicht weniger dramatisch aussieht als damals. Und vielleicht kann es sogar sein, dass Gott durch einen Traum warnt. Ich weiß es nicht, mir ist das so konkret noch nicht passiert. Obwohl ich auch schon Träume hatte, wo ich hinterher wusste, da hat mir Gott einen guten Gedanken gegeben durch diesen Traum. Vielleicht ruft Gott uns, dir, mir, auch zum passenden Moment eins seiner guten Worte ins Gedächtnis. Und dann nimm das ernst und zögere nicht zu handeln, wenn du begreifst und merkst, er meint dich. Josef hat das sofort gewusst. Er wusste sofort, jetzt gibt es auch keinen Grund, noch gemütlich auszuschlafen, ja, und noch mal gut zu frühstücken und zu brunchen mit den Verwandten, sondern er ist sofort aufgebrochen. Es kann manchmal dran sein, einer Situation auszuweichen, die dir sonst zu gefährlich werden würde. Es muss ja nicht gleich die Flucht nach Ägypten sein, aber vielleicht die Flucht aus einer unguten Situation. Wenn du merkst, dass dir die Selbstbeherrschung abhanden kommt. Oder als Flucht aus einer Bindung, die dich von Gott wegziehen will. Vielleicht auch aus einer Versuchung gegen Gottes Gebote. So wie Josef damals bei seiner Flucht vor Potiphars Frau, da ist er auch ganz wörtlich abgehauen, ausgewichen, weggegangen aus dieser Situation. Wenn Gott zur Flucht mahnt, beherzige das. Es ist eine legitime Strategie, damit der Böse keinen Treffer bei dir landen kann. Ein zweiter Punkt, das Ausweichmanöver und die Flucht sind das Zeichen der Schwäche. Es heißt auch an anderer Stelle in der Bibel, dass man dem Bösen widerstehen soll, aktiv Widerstand leisten soll. Wieso befiehlt Gott ausgerechnet hier den Sterndeutern nur ein Ausweichmanöver und Josef nicht den Kampf? Ist Rückzug nicht ein Zeichen der Schwäche? Und hätte Herodes nicht viel massiveren Widerstand vertragen und einen ganz gehörigen Schlag verdient? Hätte Gott nicht den Kindermord verhindern müssen? Wieso hier nur die Flucht? Und wenn schon, dann auch noch ausgerechnet nach Ägypten. Ihr wisst ja, dass Israel da eine ganz spezielle Beziehung hatte zu diesem Land. Gott widersteht dem Bösen aber auf seine Weise und manchmal, so wie hier, auch indem er das Böse in seiner ganzen Fürchterlichkeit noch mal sichtbar werden lässt. So wie ein Krebsgeschwür im MRT. Was Gott an Bösem vernichten muss, das kommt vorher ans Licht. Und da sehen wir an Herodes, dass er nicht der Große, sondern der Böse ist. Dieser furchtbare Mann hilft uns zu begreifen, vor welcher bösen Macht uns Gott, vor welcher bösen Macht uns Jesus eigentlich rettet. Und da ist Gottes Plan langfristig angelegt. Er führt die junge Familie zunächst mal ganz bewusst nach Ägypten, dorthin, wo es Herodes nicht vermutet hätte, in die entgegengesetzte Richtung der Sterndeuter. Zum einen als Schutz vor dem Zugriff, dann aber auch als Bestimmungsort, von dem Gott seinen Sohn wieder gezielt nach Israel zurückrufen wollte. Und das ist eine spannende Geschichte. Jesus in Ägypten ist eine Erinnerung an die Rettung Israels damals durch Mose aus Ägypten. Das war eine riesige Befreiungsaktion. Und daran wollte Gott sein Volk erinnern. Was jetzt kommt, ist eine noch viel größere. Jesus hat einen größeren Auftrag, als ihn damals Mose hatte. Denn er bringt der ganzen Welt Gottes Rettung. Matthäus hat uns die Flüchtlingsgeschichte Jesu überliefert, weil ihm wie keinem anderen Evangelisten aufgefallen ist, dass da ein alttestamentlicher Bezug ist. Dass Jesus wortwörtlich eine Unzahl prophetischer Worte erfüllt. So auch hier ein Wort des Propheten Hosea. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und wir wissen, dass Israel das immer gerne auf sich selbst überträgt. Wir sind der Sohn, der aus Ägypten gerufen wurde. Auch in dem bekannten Kapitel vom Gottesknecht in Jesaja 53 ist man gewohnt, in Israel das auf das Volk zu beziehen. Aber Gott sieht mehr. Er bezieht es nicht nur auf Israel, sondern er bezieht es noch viel mehr auf seinen wirklichen eingeborenen Sohn Jesus Christus. Er ist der Sohn, er ist der Gottesknecht, er ist der Retter, der nicht nur aus Ägypten rausholt, sondern aus Schuld und dem Bösen. Gott schafft es hier immer wieder, auch mehrere Handlungslinien in seiner Heilsgeschichte zu vereinen. Ich kann mich da jedes Mal regelrecht für begeistern, weil es ist so oft zu sehen, wie Gott hier diese Fäden zusammenzieht. Und wenn man selber in der Situation steht, sieht man das vielleicht gar nicht. Und wir sind froh, dass wir die Bibel haben, dass wir das rückblickend erkennen können. Es sieht ja kurz so aus, als hätte Gott einen Führungsschwächeanfall. Ja, wieso greift er da nicht massiver ein? Knickt er vielleicht sogar gegenüber Herodes ein? Nein, es scheint nur im ersten Moment so zu sein. In Wirklichkeit beweist Gott seine große Souveränität und Stärke. Nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt wird er zum richtigen Zeitpunkt handeln. Und diesen Zeitpunkt setzt nicht Herodes, sondern Gott selbst. Er ist der Herr der richtigen Zeitpunkte, auch wenn wir das manchmal als unerträglich empfinden, dass es so lange dauert oder dass in bestimmten Momenten nicht das passiert, was wir vielleicht erwarten würden. Gott setzt die richtigen Zeitpunkte bis hin zu den Geschenken, die die Weisen gebracht haben, weil ich gehe mal stark davon aus, dass das nötige Geld war für die Flucht nach Ägypten. Und Herodes, das wird hier auch ganz deutlich und fast schon pointiert, auch sprachlich, ist nur ein sterblicher Mensch wie jeder andere auch. Egal wie groß er sich hier aufplustert. Sein Ende ist bei Gott längst beschlossene Sache. Und während Herodes noch glaubt, mit besonderer Grausamkeit seine Macht sichern zu können, sitzt er bei Gott schon längst auf der Anklagebank des letzten Gerichts. Und sozusagen in der Todeszelle. Das sollte allen Grausamen und Herrschsüchtigen dieser Welt eine Lehre sein. Aber dann kommt eben auch dieser furchtbare Mordbefehl. Ist hier das Böse auf der Siegerstraße? Vers 16. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Erkennt Matthäus wieder. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot. Es scheint ja fast schon ein Naturgesetz zu sein, dass immer dort, wo Gott Heil und Segen bringen will, der Böse in Form von Neid, von Missgunst, von Tod, Unglück und Verderben besonders aktiv wird. Und das auch mit prophetischer Ansage. Matthäus erinnert an eine Leidensprophetie Jeremias. Und da kommen vielleicht auch bei uns Zweifel auf, ob Gott überhaupt in der Lage ist, um sein Werk ans gute Ziel zu führen. Wir sehen ja jetzt noch 2000 Jahre zurück und denken, boah, was in der Zeit alles an Elend über die Welt gegangen ist. Wie kann das sein? Kann Gott wirklich zum Ziel kommen, wo doch das Böse, die Schuld und der Tod so übermächtig scheinen? Und vor allen Dingen wird man am guten Ausgang zweifeln, wenn man selbst von schwerem Leid betroffen ist. So wie damals die Familien, deren Kinder brutal umgebracht wurden. So wie manche von uns, die erleben müssen oder mussten, wie unbarmherzig der Tod zuschlägt. Und das scheinbar noch, bevor Gott sein gutes Ziel erreichen konnte. Aber man beachte bei Zitaten aus dem Alten Testament immer auch mal den Zusammenhang, der war sicherlich auch Matthäus bekannt. Der Zusammenhang des Jeremia-Zitats, das ja eigentlich ganz furchtbar ist, das regt zum Nachschlagen an. Ihr lest mal zu Hause Jeremia 31, Vers 23, Vers 31. dieses ganze Kapitel läuft auf Gottes endgültige Rettung aus dem Leid hinaus. Das ist nicht zufällig gewählt, dieses Zitat, sondern hier steckt eine Perspektive drin. Das Leid wird vom Retter beendet und der ist zunächst mal nach Ägypten geflohen oder musste fliehen. Aber Tod und Teufel können Gottes gute Pläne nicht verhindern. Das zeigt uns die Geschichte von der Flucht Jesu nach Ägypten. Diese Flucht ist nur ein Zwischenspiel. Wo Gott das Leben will, kann ihn weder menschliche Tyrannei noch die Brutalität des Todes stoppen. Hier nicht und am Kreuz nicht. Und gerade rückblickend vom Kreuz Jesu her betrachtet, wird Herodes Versuch, seine Macht ausgerechnet durchs Töten wehrloser Kinder sichern zu wollen, zu einer ganz traurigen Lächerlichkeit. Weil der Sohn Gottes sein Leben am Kreuz selber für uns Sünder lässt. Jesus betont das sogar mal. Ich habe die Macht, mein Leben zu lassen und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Nicht Pilatus und auch nicht Herodes. Jesus als Gottes Sohn entscheidet, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sein Leben für uns zu geben. Das ist Gottes Größe. So erfüllt sich Gottes Plan. Und Matthäus' Bemerkung, die klingt hier fast lapidar, ab Vers 19, als Herodes gestorben war. Da erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Es kommt mir hier so vor, als würde Gott Herodes einfach aussitzen. Als würde der den gar nicht ernst nehmen. Sein grausames Machtspiel ist auch angesichts der getöteten Kinder vergebens, nämlich dann, wenn Gott diesen Kindern das ewige Leben schenkt und auf Herodes die Hölle wartet. Ich gehe in dem Fall ziemlich sicher davon aus. Denn, und darauf läuft alles hinaus, Gott hat den längeren Atem. Und das Gute wird siegen. Gott wird es am Ende nicht zulassen, dass der Böse in Gestalt von Herodes oder in Gestalt welcher Figuren auch immer in der Geschichte seinen Plan durchkreuzen. Er lässt es auch nicht zu, dass Weihnachten mit brutaler Gewalt beerdigt wird. Denn Herodes stirbt und Jesus lebt. Und sein Werk wird er auch in Zukunft vollenden. Dafür hat ihn Gott zur passenden Zeit aus Ägypten wieder auf den Plan gerufen. Und wir können auch genauso sicher sein, dass wenn Jesus wiederkommt, es der richtige Zeitpunkt ist. Vers 21, daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Ich überspringe jetzt mal seine kurzen Einwände und die gibt auch Gott ihm statt. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten, man wird ihn den Nazarener nennen. Wieder erfüllte Prophetie, denn von Nazareth aus wird Jesus als Messias aktiv. Und in diesem Nazorea-Begriff, der ist ein bisschen tricky, ja, da steckt einiges drin. In erster Linie ist es der Bezug zu dem Ort Nazareth, aus dem Josef ja übrigens auch stammt und wo er wieder hin zurückgeht. Aber da steckt noch mehr drin, nämlich der Erfüller der Verheißungen Gottes. Oder auch etwas, was mit dem Nazorea ausgedrückt wird, ein besonders Geweihter. Der Gottgeweihte oder Gesalbte Gottes. Und das, weil Gottes Geist in ihm ist. Und in dieser Kraft wird Jesus sein Reich vollenden, das ja nicht von dieser Welt ist. Und das ist viel mächtiger als das des Herodes. Mächtiger als alle weltlichen Reiche nach ihm. Mächtiger auch als die Taliban in Afghanistan. Ja, mächtiger als das, was jetzt in Syrien oder in Russland abgeht. Mächtiger als Tod und Teufel. Und deswegen, lass dich von nichts und durch keine Macht dieser Welt, weder durch politische Umstände, weder durch Menschen, die dir Böses wollen, noch durch tragische Ereignisse irre machen und von Jesus abbringen. Schenk ihm, so wie die Weisen und wie Josef, dein ganzes Vertrauen. Dein ganzes Vertrauen in seine Warnungen vor dem Bösen, dein ganzes Vertrauen in seine viel höheren und oft unfassbaren, weitreichenden Gedanken. Vertrauen in seine Liebe und Rettermacht. Setze getrost dein ganzes Leben auf ihn und rechne gerade in schweren Zeiten damit, dass das Böse verliert und das Gute durch ihn siegt. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, wir müssen immer wieder eingestehen, auch ich, dass ich daran zweifle, ob du es wirklich gut machst. Gerade wenn man so in die Geschichte guckt. Und dann bin ich beschämt, auch wenn ich diese Geschichte von Jesu Flucht von dir lese, wie du eine Zeit lang ausweichen musstest, dass es am Ende doch genau das wird, was du wolltest. Dass am Ende die Mächtigen klein beigeben müssen und du den Sieg schenkst. Und du dabei auch nicht nur unser kleines Leben hier siehst, sondern den Blick in die Ewigkeit hast. Danke, Herr, dass du uns dort haben willst. Danke, Herr, dass wir dir hier und jetzt schon vertrauen dürfen und das auch wegen der Fakten, die du in der Geschichte gesetzt hast. Danke, Herr, für deine Größe. Danke, Herr, für deinen Sieg durch Jesus. Amen.